Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin René Slipko und ich führe den Podcast heute in Personalunion, weil der liebe Dirk nämlich im Urlaub ist. Dahingehend liebe Grüße von dieser Stelle, wo er auch immer gerade ist. Ich glaube irgendwo in Spanien oder auf eine von den Mittelmeerinseln, whatever. Also auf jeden Fall heute keine Fashion-Tipps an dieser Stelle oder von dieser Stelle aus, sondern es geht gleich rein in Teil 1. Aber ist ja auch so spannend, wir hatten eine sehr, sehr spannende Handelswoche gesehen, viele, viele Ereignisse, die Märkte ordentlich, ja, teilweise durchgeschüttelt haben, kann man schon fast sagen, also nicht ganze Märkte, sondern viele Branchen zumindest mal, ob es jetzt die erneuerbaren Energiebranche, die Solarwerte namentlich waren oder eben auch die Tech-Werte, die großen Tech-Werte, die teilweise weiter neue Rekordstände ausgebildet haben. Das waren alles Ereignisse, die sich dann teilweise auch direkt durch die US-Wahl ergeben haben. Also wir hatten tatsächlich im Laufe der Woche natürlich die beiden Großereignisse, die vorhergesehen waren, und natürlich auch so ein drittes Ereignis, was sich so ein bisschen eingeschlichen hatte in Deutschland. Da gehe ich aber natürlich gleich in Teil bzw. bei der zweiten Frage drauf ein. Bleiben wir erstmal bei den ersten Hauptthema, die US-Wahlen. Der neue Präsident ist US-Präsident Trump, hat Kamala Harris hier dann doch geschlagen, wurde auch relativ schnell bekannt gegeben, und wer sich im Vorfeld bereits die Wettanbieter, die Buchmacher angesehen hatte, der konnte auch schnell nachvollziehen, dass selbst die meisten Amerikaner eigentlich davon ausgegangen sind, dass eben der alte Präsident, US-Präsident Trump, auch der neue sein wird. Und dahingehend gab es eigentlich wenig Fragen. Aber so ist das halt nun mal bei Wahlen. Nachher ist man immer schlauer und meistens kann natürlich dann auch noch sehr, sehr viel passieren. Gerade die Swing States waren in diesem Fall mal wieder maßgeblich und ausschlaggebend dafür, dass eben Trump dort die meisten Stimmen geholt hat und dann sozusagen damit die gesamte Wahl gewonnen hat. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Offiziell ist er natürlich noch nicht Präsident, sondern er wird dann von den Wahlmännern entsprechend in Amt und Würden geschickt. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es ist natürlich schon so, dass jetzt in dieser Phase die neue Regierung geformt wird, dass Personalien vorgenommen werden. Und dass man eigentlich davon ausgeht, sich eigentlich auch insgesamt schon darauf vorzubereiten, was da bevorstehen könnte. Und da gab es schon einige interessante Redebeiträge. Ich habe mir die natürlich in den letzten Tagen angesehen. Also viele, viele Dinge sind angesprochen worden, was zukünftig dort passieren soll. Es soll ein neues Amt eingeführt werden unter der Schirmherrschaft von Elon Musk und Ron Paul, zwei, ja, Libertäre, die sozusagen dann dahingehend oder dafür sorgen sollen, dass eben die Ämter und die Behörden in den USA effizienter arbeiten, und das ist natürlich auch ein ganz, ganz neuer Ansatz, der sich dahingehend zeigt. Also es wird viel, viel kommen. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel die Einkommensteuer in den USA abgeschafft werden soll. Also das sind wirklich drastische Schritte, die dort bevorstehen und die aber nicht unbedingt schlimm sein müssen oder schädlich sein müssen, sondern die natürlich Veränderungen herbeiführen. Veränderungen sind teilweise dann auch gut. Kommt natürlich darauf an, wie man das Ganze gegenfinanzieren kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und mir wird es auf jeden Fall Freude bereiten, euch in den kommenden Monaten, kommenden Jahren darüber auf dem Laufenden zu halten. Und es wird auch nicht spurlos an den Aktienmärkten vorbeigehen. Darüber könnt ihr euch oder darauf könnt ihr sicher sein. Der Konsum wird höchstwahrscheinlich dadurch tendenziell eher anspringen, weil natürlich die Gelder, die dann frei werden, in den Konsum fließen und dadurch vielleicht sogar dann die auf den Binnenmarkt fokussierten amerikanischen Unternehmen mehr nach vorne bringen. Das hat man im Übrigen auch gesehen, der Russell 3000, also der Index für kleinere und mittelgroße börsennotierte Unternehmen, konnte ebenfalls ordentlich zulegen, hat an dem Tag nach der US-Präsidentschaftsbekanntgabe beziehungsweise dann eben nach dem Wahltag, nachdem das Wahlergebnis bekannt war, 5, teilweise sogar 6% zugelegt. Also man sieht hier ganz klar, wer zumindest mal zu den Gewinnern aus den, ja, Wahlen beziehungsweise auch von Meinung der Investoren hervorgeht. Gucken wir mal weiter. Ein drittes Thema, ich hatte schon so ein bisschen angeteasert, in dieser Woche ad hoc reingekommen, also ohne dass es auf irgendeiner Agenda stand, zumindest mal nicht einer, die man offiziell im Publik lesen konnte, der Rücktritt beziehungsweise Rauswurf von dem Finanzminister Christian Lindner durch den Bundeskanzler Olaf Scholz hier in Deutschland. Sicherlich auch eine interessante Situation. Man mag jetzt politisch denken, was man will. Dazu werde ich mich auch in dieser Form natürlich hier in diesem Format nicht äußern. Das ist ein reiner Börsenpodcast, der sich eben auf Wirtschaftsthemen und wirtschaftspolitischen Themen beschränkt. Und alles andere überlasse ich dann anderen Kommentatoren, die da wesentlich ja, wesentlich mehr Meinung und auch wesentlich mehr Wissen haben als ich. Aber zumindest mal ist es so, dass wir hier eine Situation hier in Deutschland sehen, die relativ verfahren ist. Der DAX 40 spiegelt das von der Kursperformance her überhaupt nicht wieder. Wir haben hier wesentlich die großen vier Unternehmen, fünf Unternehmen aus dem DAX, die die DAX-Performance gebildet haben. Die Autowerte spielen in der deutschen Wirtschaftslandschaft oder beziehungsweise im DAX überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe jetzt gerade in der vergangenen Woche ja eine Aufnahme mit dem Nikolai Tietze von Morgan Stanley gemacht. Und der hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass alle fünf Werte nur noch eine Marktkapitalisierung haben, die im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Also ganz, ganz weg von den Zeiten, wo eben eine Volkswagen damals, wer erinnert sich noch, 2006, 2007, da die Kurskapriolen vollzogen hatten, in Gewichtung von über 10% im DAX hatte. Das ist Geschichte. Und sicherlich natürlich, und jetzt der politische Bezug, auch mit einer Auswirkung der Wirtschaftspolitik aus den letzten Jahren. Also ich lasse das mal offen, das ist tatsächlich natürlich schon eine Entwicklung, die sich ja mehr als den letzten 3 bis 4 Jahren herausgebildet hat, aber vielleicht eine Dynamisierung in den letzten Jahren bekommen hat. Und man sieht es auch in anderen Bereichen, man sieht es im Maschinenbau, man sieht es in der chemischen Industrie. Und ganz interessant ist, dass den Unternehmen, warum geht es den Unternehmen insgesamt tatsächlich noch nicht so schlecht, in Anführungsstrichen, dass sie tatsächlich komplett in die Knie gehen oder in die Insolvenz? Das hat einfach damit zu tun, dass sie natürlich ihre Wirtschaftsstandorte international positionieren. Das heißt, die Teilbereiche in den USA laufen, Teilbereiche in China oder in Asien insgesamt laufen. Aber eben hier in Deutschland, da sieht es eben teilweise dann doch eher mau aus. Und das hat eben mit einer ganz hohen, starken Regulatorik zu tun. Wer selbstständig ist, weiß, wovon ich rede. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eher in ein investitionsunfreundliches Land uns gewandelt haben. Und viele Investoren, das höre ich immer wieder von institutioneller Seite, internationaler Natur, die einfach sagen, wir verstehen nicht, warum wir, was ihr da in Deutschland macht. Wir wollen in Deutschland nicht investieren, weil einfach überhaupt nicht klar ist, was ihr da tut, vor allen Dingen auch nicht klar ist, ob sich nicht das, was ihr gestern gesagt habt, im Endeffekt im kommenden Jahr noch Gültigkeit hat. Und das ist natürlich ein Umfeld, was Gift ist, was einfach dann natürlich auch langfristig dafür Sorge trägt, dass es einer Wirtschaft, einer Volkswirtschaft nicht gut geht, wenn Investitionen ausbleiben. Also viele, viele Dinge, die hier zusammenkommen und viele, viele Dinge, die einfach maßgeblich eben für die aktuelle politische Situation in Deutschland und natürlich auch der wirtschaftlichen Situation in Deutschland Sorge tragen und natürlich nicht wünschenswert sind. Kommen wir zum dritten Thema. Ich will mich hier gar nicht zu sehr aufhalten bei diesen politischen Themen. Das sind alles Dinge, bekanntermaßen haben zum Glück auch politische Börsen kurze Beine. Das heißt, wir werden dann auch relativ schnell wieder in Richtung Wirtschafts- und Konjunkturimpulse kommen, wenn dieser ganze Hokuspokus hier dann vorbei ist und man im Endeffekt dann auch weiß, woran man ist. Aber wir sehen halt in den USA das dritte große Ereignis, ich habe es bereits schon gesagt, die Zinssenkung, die am gestrigen Donnerstag, ich nehme heute am Freitag, den 8. November auf, vollzogen wurde. Jerome Powell hat die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Hier waren einige Aussagen, die ganz interessant und witzig waren. Zum einen, dass man auch im Dezember darüber nachdenkt, die Zinsen nochmal um 25 Basispunkte zu senken. Das war nicht wirklich klar. Es haben sich viele Marktteilnehmer in Anführungsstrichen gewünscht, aber ob das wirklich gemacht wird, stand so ein bisschen in den Sternen. Also es war tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Zinssenkung dann nicht vollzogen werden könnte. Eine zweite wichtige Aussage war, dass man sich politisch unabhängig positioniert. Das heißt also, komme was wolle, man würde oder wird in Zukunft weiterhin datengetrieben agieren. Das heißt, man guckt sich ganz klar an, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, wie ist die Inflationsentwicklung und wird nach diesen Parametern entsprechend dann die Zinspolitik in den USA ausrichten, was auch ganz wichtig ist, weil viele ja natürlich auch befürchtet hatten, dass die US-Fed eventuell unter politischem Einfluss stehen könnte. Das wird sie aber nicht, sondern eben ganz klar ihre Rolle weiterspielen, wie sie es auch in den letzten Jahren gemacht hat. Zumal man auch sagen kann, Jerome Powell ist ja hier auch bereits schon geübt. Der hatte bereits in der letzten Legislaturperiode von dem jetzigen oder neuen Präsidenten US Trump ja bereits schon federführend die Stränge in den Händen gehabt. Auch wenn die Drohung da war, Jerome Powell absetzen zu wollen, ist das zumindest mal so nicht möglich. Und ja, es wird auf jeden Fall auch interessant, sich mal dahingehend in Zukunft die politische Debatte in Richtung der amerikanischen Noten- und Zins- und Geldmarktpolitik anzuschauen, die dann eben abgefeuert werden, die Wortsalben, und natürlich auch zu schauen, wie cool und gelassen dann dahingehend die amerikanische Notenbank reagieren wird. Also das zumindest mal gestern mit Bravour bestanden. Man hat also gesagt, man lässt sich da nicht aus dem Boxhorn oder ins Boxhorn jahren, nicht aus der Spur bringen, und Jerome Powell wird sein Amt weiter ausführen, lässt sich sozusagen nicht rausdrängen und im Endeffekt dann dahingehend weiter ja, die Geschicke der amerikanischen Geldzinsmarktpolitik in den Händen halten. Das soweit von mir. Ich denke, für Teil 1 reicht das auch. Viele, viele Dinge, die passiert sind, in Kurzform zusammengetragen. Ich will hier jetzt nicht eine Stunde plaudern, deswegen komme ich auch gleich zu Teil 2. Hier habe ich euch ein paar interessante Unternehmen gebracht, die in der vergangenen Woche ebenfalls augenfällig und auffällig waren. Zum Beispiel dadurch, dass sie eben bei der Comdirect besonders hoch gehandelt worden sind. Das ist natürlich interessant, was die Gründe dafür da waren. Und deswegen gleich in Teil 2. Bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid bei Teil 2 von Come On und wir gucken uns jetzt mal einige der interessantesten Unternehmen an, die in dieser Woche zumindest mal bei der Comdirect viel gehandelt wurden und wo ich dann versuchen werde, euch zu erklären, warum das der Fall war. Wir hatten zum einen Daimler Truck ganz weit vorne auf der Liste der meistgehandelten Werte. Der Nutzfahrzeughersteller ist ja bereits schon in den vergangenen Handelswochen des Öfteren dadurch aufgefallen, dass man hier immer wieder Kurssteigerungen gesehen hat, wo man sich vielleicht gefragt hat, okay, woher kommt's? Der allgemeine Markt war dann eher im Konsolidierungsfokus drin, aber die Daimler Truck Aktien trotzdem im Plus. Und jetzt hat man sozusagen dann auch die Begründung dafür nachgeliefert bekommen. Und zwar konnte der Nutzfahrzeughersteller, LKW-Hersteller eigentlich eine ganz interessante Entwicklung in dem vergangenen Quartal vollziehen, und zwar liegt der Umsatz, der erzielt wurde, bei 13,1 Milliarden Euro, zwar unter den Erwartungs- und Vorjahreswert von 13,9 Milliarden, aber immer noch über den im Endeffekt schlechtesten oder beziehungsweise Befürchtungen, die Analysten in diesem Zusammenhang hatten. Der um Sondereffekte bereinigte oder das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging um 12% auf 1,19 Milliarden Euro zurück. Ist natürlich jetzt auch keine gute Nachricht, aber das zeigt genau das, was ich am Anfang im Teil 1 schon gesagt hatte, dass wir hier aber trotzdem weiterhin ein Ergebnis im positiven Bereich sehen. Also es ist tatsächlich nicht so, dass hier alles jetzt mega, mega schlecht ist, sondern es sind eben tatsächlich noch ganz gute Zahlen, die im Endeffekt dann vorgelegt wurden, weil die Analysten zum Beispiel beim Umsatz 13 Milliarden erwartet hatten. Wie gesagt, 13,1 sind es dann gewesen. Also hier ist der Umsatz nicht so stark rückläufig gewesen, wie man befürchtet hatte. Und der Gewinn wurde mit 1,13 Milliarden angenommen und hier hat man eben dann in diesem Fall 1,19 Milliarden, also sprich 60 Millionen mehr erwirtschaftet, und das sind natürlich schon mal Aussichten, die zumindest mal gar nicht so schlecht sind. Auch die operative Marge lag mit 9,3% höher, zumal als vor einem Jahr, also da hatte man noch weniger, eine geringere Marge gehabt, und was ganz wichtig ist, und über den Prognosen von den 8,6%, die man eben, oder in Höhe von 8,6%, die Analysten entsprechend angenommen hatten. Also auch da eine klare Übertreffen der vorherigen Annahmen. Und es kommt natürlich, weil man hier auf der Kostenseite einfach gut gearbeitet hat. Und was halt auch ganz spannend ist, dass es eben tatsächlich, und jetzt komme ich eben auch nochmal mit Verbindung zum Teil 1, in Nordamerika zum Beispiel gut läuft. Also hier hatte man wirklich ganz gute Gewinne erzielt. Hier läuft der Absatz dahingehend noch und man ist eben dort sehr gut aufgestellt, kann vieles auffangen, was eben in anderen wichtigen operativen Ländern oder Einheiten nicht so gut läuft. Und dahingehend waren die Analysten und die Investoren hellauf begeistert. Und die Aktien standen zumindest auch in dieser Woche dann gut im Futter, auch gut im Plus, und auch unsere Kunden haben dazugegriffen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet jetzt das Unternehmen Absatz von 460.000 bis 480.000 Einheiten, also sprich LKWs und Busse, Nutzfahrzeuge, die umgesetzt werden sollen. Das soll einen Umsatz von 53 bis 55 Milliarden dann ergeben. Und auch das EBIT-Konzernergebnis liegt sozusagen oder soll leicht unter Vorjahresniveau erwartet werden, aber nicht praktisch im Endeffekt so schlimm rückläufig sein, wie man es eben befürchtet hatte. Also insgesamt eine Situation, die zumindest mal für die Daimler Truck Aktionäre wohlwollend ist und die Aktien zumindest auch in diese Woche in den Fokus gerückt haben. Zweite Unternehmen ebenfalls im Fokus, First Solar. Ich habe es auch schon im ersten Teil gesagt zu dem Thema US-Wahlen. Es waren natürlich die Unternehmen aus dem regenerativen Energiebereich, die im Fokus standen, sprich Solarunternehmen allgemein. Wir haben hier bei First Solar mit eines der größten Unternehmen aus dieser Branche mit einer Marktkapitalisierung von immer noch 19,1 Milliarden, das ist ein ganz klares Schwergewicht und da gucken natürlich die Anleger drauf, zumal auch hier Zahlen eine Rolle gespielt haben. Man hat also Nettoumsatz von 900 Millionen US-Dollar erzielt, das Einkommen bzw. Gewinn pro Aktie lag bei 2,91 Dollar. Und hatte aber auch nochmal eine Abschreibung von 50 Millionen bzw. eine Rückstellung mit beinhaltet. Die Net Cash, also sprich das Eigenkapital bzw. die Liquidität, liegt bei 700 Millionen US-Dollar. Und man hat auch hier im aktuellen Geschäft eigentlich eine ganz gute Entwicklung, sodass man annimmt, dass die Aufträge, die jetzt noch vorliegen, über 73,3 Gigawatt, tatsächlich noch in den kommenden Jahr bzw. in den kommenden Monaten abgearbeitet werden können, sodass man also hier insgesamt dann noch mit relativ komfortabler Situation ausgehen kann. Die Kursrückgänge, die sich da teilweise gezeigt hatten in diesem Sektor, waren natürlich teilweise dramatisch. Also wir haben viele Aktien gesehen aus dem regenerativen Energiebereich, Solarbereich raus, die teilweise 15-20% an Marktkapitalisierung eingebüßt hatten. Aber man hat auch teilweise zum Beispiel bei den Aktien von First Solar gesehen, dass sich dort bereits auch schon innerhalb des Handelstages, also sprich am Donnerstag bzw. am Mittwoch dann auch schon die ein oder anderen Käufer gefunden hatten, die dann sozusagen diese Tiefskurse für Neueinstiege genutzt hatten und sozusagen dahingehend davon ausgehen, dass die Suppe, die halt momentan gekocht wird, nicht so als gegessen, wie eben gekocht wurde und man dahingehend von einer Beruhigung ausgehen kann. Also es ist ganz spannend, auch mal vielleicht ganz interessant, wenn man sich die Aktien aus dem Sektor einfach mal auf die Watchlist nimmt, mal beobachtet, wie auch die politische Entwicklung weiter ist. Man kann davon ausgehen, dass die USA jetzt nicht komplett sagen werden, full stop, wir halten jetzt hier alles an, was irgendwie mit Solarenergie, irgendwas mit regenerativer Energieerzeugung zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, man kann davon ausgehen, dass der hohe Energieverbrauch, der einfach genutzt wird durch die KI oder gebraucht wird durch die KI-Anwendung, dass der natürlich auch in Teilen durch regenerative Energieerzeugung entwickelt oder beziehungsweise produziert werden könnte und dadurch natürlich die Unternehmen einfach auch davon zukünftig profitieren werden. Also von daher, hier sollte man noch nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen, sondern ich glaube, dass zum Beispiel Aktien wie eine First Solar oder eine Next Era Energy, wie die nicht alle heißen, eigentlich eine ganz interessante Ausgangssituation bilden. Vielleicht sollte man noch ein bisschen abwarten, bis hier mal Ruhe einkehrt und ansonsten ist das eigentlich ganz spannend. Eine andere Branche, die es auch zerbröselt hat, die aber erstmal nichts direkt mit dem Wahlergebnis, zumindest mal nicht mit dem Wahlergebnis aus den US-Präsidentschaftswahlen zu tun hat, sind die Cannabis-Unternehmen. Die hatten wir ja schon seit einiger Zeit auch nicht mehr im Programm gehabt, waren mal eine andere Zeit. Da waren die ja quasi wöchentlich, die Canopies, Tilray's & Co's, Aurora, hier als Stammgäste zu sehen. Und das waren auch die Zeit, wo Markus Weingran hier mit Co-Host oder beziehungsweise mit Moderator und Gesprächspartner war. Jetzt sieht man hier, dass die Aktien in dieser Woche auch teilweise heftig unter die Räder gekommen sind. Was war der Grund? Florida hatte abgestimmt und zwar über die Legalisierung von sozusagen den Cannabisgebrauch im privaten Bereich. Ganz wichtig, medizinisches Cannabis. Da sind die USA tatsächlich schon so, dass das eben in vielen Bundesstaaten zugelassen wurde, also auch in Florida. Es ging halt wirklich darum, dass da eben abgestimmt wurde, ob eben jetzt auch der Cannabiskonsum im, Genussmittelbereich dann eben möglich sein soll. Da wurde die Mehrheit von 60% nicht erreicht und daraufhin sind die Aktien buchstäblich unter die Räder gekommen. Auch ein schönes Schaustück oder ein Beispiel dafür, dass man auch hier massive Übertreibungen gesehen hat. Teilweise sind die Aktien auch hier über 20% im Minus gewesen. Also wer sich da ein paar Aktien im Depot gehalten hat oder sie hatte, der hat sich da teilweise verwundert die Augen gerieben. Ich mir dann teilweise natürlich auch, weil ich gesehen habe, okay, Canopy Growth, Tilray teilweise also wieder 15-20% im Minus. Das wegen eben nur einer Abstimmung. Man darf halt nicht vergessen, andere Bundesstaaten werden eben zukünftig auch nochmal abstimmen. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, dass hier jetzt sozusagen der Drops gelutscht ist und das Thema Legalisierung von eben Cannabis damit vom Tisch ist, sondern zum Beispiel wird in North Dakota und in South Dakota entsprechend über die Legalisierung ebenfalls abgestimmt und man hat sozusagen jetzt eigentlich noch Möglichkeiten, dass man sozusagen den angerollten Zug der Legalisierung von Cannabis zukünftig weiterfährt, indem andere Bundesstaaten dahingehend dann positiv stimmen. Also das ist natürlich auch ein Punkt und auch nochmal zur Klarstellung, Donald Trump war kein Gegner, sondern er hat sich tatsächlich im Wahlkampf auch auf die Seite der Legalisierung von Cannabis gestellt und hatte das im Endeffekt mit nach vorne gebracht. Das muss man sehen. Was auch ganz spannend ist, gerade bei Canopy Growth, die kommen tatsächlich in der kommenden Woche mit Zahlen, beziehungsweise, nee, die kommen heute mit Zahlen am 8.11. Genau, sorry an dieser Stelle. Also genau das, wenn ihr den Podcast jetzt hört, könnten die wahrscheinlich schon durch sein oder kommen noch im Laufe des Freitags. Die Analysten erwarten einen Verlust von 0,499 kanadische Dollar, also aufgerundet 0,5. Im Vorjahresquartal waren es noch 4,33 Dollar, also eine sehr, sehr starke Reduzierung. Umsatz soll um ein Minus von 7,75% rückläufig sein im Vergleich zum Vorquartal und damit einen Gesamtumsatz von 64,2 Millionen kanadische Dollar ausmachen. Im Vorjahreszeitraum hatte man demzufolge natürlich dann einen Umsatz von 69,6 Millionen Dollar erzielt. Also hier dann das so ein bisschen, das Quartalsergebnis auf Jahressicht sieht das so aus, dass man jetzt einen Verlust von minus 2,741 Dollar rechnet oder berechnet hat im Vergleich zu 8, also minus 8,79 Dollar im vergangenen Jahr. Und das durchschnittliche Wachstum im Gesamtjahr soll bei 288,6 Millionen Dollar liegen gegenüber 297,2 Dollar im Vorjahr. Also das sind sozusagen die Zahlen, der Zahlensatz, der heute wesentlich sein wird. Und wenn ihr das jetzt am Wochenende seht, werdet ihr natürlich wahrscheinlich schon an den Kursreaktionen bei den Aktien von Canopy Growth sehen, ob dort entsprechend die Zahlen besser oder schlechter war, als der Markt erwartet hat. Was ich ganz spannend fand, man hatte hier auch in Australien eine zusätzliche Kooperation mit Flora Growth abgeschlossen, das ist auch ein Cannabis-Unternehmen, zur Produktion von medizinischem Cannabis und zwar in sogenannten Vaporizern, die dann eben auf dem australischen Markt eben entsprechend angeboten werden sollen. Also Canopy Growth guckt hier international, positioniert sich international. Das ist schon ein interessantes Thema, aber man sieht natürlich, wenn man sich den Kursverlauf von Canopy Growth in den letzten Jahren ansieht, kein risikoarmes, sondern wirklich ein sehr, sehr stark risikobehaftetes. Also das sollte man wissen, wenn man sich mit Cannabis-Aktien auseinandersetzt. Hier kann dann eben doch der ein oder andere Kurstraum auch sich schnell in Rauch auflösen. Gucken wir als nächstes auf die Aktien von Delivery Hero, bekannter Ex-DAX-Unternehmen, was ja dann eben doch aufgrund der Gewinnsituation aus den DAX rausgeflogen ist. Die kamen auch mit Zahlen, weil auch dadurch natürlich eine teilweise zumindest mal eines der meistgehandelten Titel bei der Comdirect und man hatte hier ein Update mitgeteilt über die Geschäftssituation. Der Free Cashflow soll zwischen 50 und 100 Millionen diesem Jahr betragen. Zuvor hatte der Konzern nur einen positiven Free Cashflow angepeilt, jetzt also hier quantitativ hinterlegt mit diesen 50 bis 100 Millionen. Im Quartal stieg der Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, auf rund 12,25 Milliarden Euro von 1,69 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Ein Plus von 9%, der Umsatz kletterte auf rund 3,24 Milliarden Euro und das war ein Zuwachs von 24%. Also von daher, hier scheint zumindest mal im Bereich des Cashflows und der Gewinn- bzw. Umsatzgenerierung ein positives Vorzeichen dazustehen, das Unternehmen eigentlich gar nicht mal so schlecht zu sein. Und die Analysten hatten im Vorfeld für den MDAX-Konzern bei dem GMV im Vorjahresvergleich mit 7-9% gerechnet. Hier also jetzt die obere Kante mit 9% erreicht. Und der Umsatz soll zwischen 18-21% zulegen am oberen Ende. Also auch hier mit 24% sogar besser als die Erwartungen, die entsprechend dann von den Analysten rausgegeben wurden. Also der Delivery Hero zumindest mal auf dem Weg, dass man hier nachhaltig in die Gewinnzone reinkommt, dass also dann sich auch der Cashflow bessert, dass die Gewinnsituation hier tatsächlich dann natürlich auch entsprechend insgesamt besser wird. Also vielleicht sollte man das Unternehmen doch auf der Watchlist behalten, beziehungsweise mal wieder auf die Watchlist nehmen und zumindest mal gute Nachrichten, die eben auch von unseren Kunden entsprechend mit höherer Handelsaktivität quittiert worden ist. Das nächste Unternehmen sind die Salzgitter AG, so ein bisschen in den Hintertreff geraten, beziehungsweise vielleicht bei vielen auch aus dem Fokus rausgerückt. Stahlaktien aus Deutschland sind ja nun nicht mehr so richtig on vogue gewesen. Man schaue sich die an den Kursverlauf von ThyssenKrupp an oder eben auch von Salzgitter, womit man in den letzten Jahren nicht wirklich einen Blumentopf gewonnen hat. Und jetzt ist aber so, dass der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern ein mögliches Übernahmeziel sein könnte, und zwar seines Großaktionärs Günther Papenburg. Der hatte nämlich über seine Gesellschaft TSR Recycling GmbH oder TSR Recycling GmbH und Co. KG und der Papenburg Aktiengesellschaft ein Angebot, eine Offerte rausgegeben, die, die bedingt ist dahingehend, dass man 45, also mindestens 45% plus eine Aktie eben kaufen möchte. Das Höhe des über des Angebotspreis ist noch nicht raus, aber die Aktionäre bzw. der Markt hat dann natürlich schon reagiert und so konnten die Aktien nach der Mitteilung über eine mögliche Übernahmeofferte, über eben diese bedingte Offerte von mindestens 45% plus eine Aktie ist um ein Drittel, also 30% auf bis zu 18,44 Euro angestiegen. Also demzufolge hier natürlich jetzt wilde Spekulation, was damit passieren soll. Vor allen Dingen natürlich auch, welcher Übernahmepreis nachher dann tatsächlich auch da nötig wird. Das kann man auch rausrechnen. Es gibt da bestimmte gesetzliche Vorlagen. Über einen bestimmten Handelszeitraum kann man den gemittelten Wert nehmen. Den kann man dann teilweise auch bei der BaFin-Seite oder auf der Xetra-Seite entsprechend, also von der Börse, abfragen. Dort, wenn man dann sozusagen sich den Übernahmepreis selber errechnen will, dann kann man das machen, indem man eben die letzten, ich glaube 30 Handelstage sind das, die man dann da heranzieht, dann den gemittelten Wert, also den volumengewichteten Wert, und das ist dann sozusagen diese Mindestofferte, die eben rausgegeben werden muss. Und jetzt natürlich das große Rätselraten, warum macht man das, warum nimmt die GP Günther Papenburg AG, die ja bereits 27% an dem Stahlunternehmen hat, den Land Niedersachsen hat 26,5%, also auf jeden Fall auch nochmal ein Protagonist mit, der hier mitsprechen muss und soll, damit natürlich soll was über die Bühne geht. Und das ist im Endeffekt so, dass das Unternehmen Günther Papenburg ja auch im Bauwesen und Recycling tätig ist. Und jetzt ist sozusagen die Spekulation im Markt, dass man sozusagen über die Transformation des Stahlunternehmens Salzgitter in Richtung einer klimaneutralen Stahlproduktion, dass das sozusagen genau der Punkt ist, wo natürlich auch die Recyclingunternehmungen von Günther Papenburg hier Interesse haben könnte, mit reinzugrätschen und dahingehend dann eben die Beteiligung an Salzgitter aufgebaut hat. Das heißt also, wenn man natürlich im Recycling-Bereich unterwegs ist, dann hat man ja demzufolge dort den ganzen Schrott teilweise natürlich auch und Eisenschwämme und sowas, eben hochwertige Recycling-Ausgangs- oder beziehungsweise Produkte, und die kann man dann natürlich über diese Methodik zu hochwertigen Stahlprodukten dann natürlich ummodellieren beziehungsweise dann dort umkreieren, und davon könnten dann sowohl Salzgitter als auch natürlich die Recycling-Unternehmung hier TSR Recycling im Endeffekt eine Win-Win-Situation schaffen. Also eine ganz spannende Story, die da so ein bisschen hintersteht und wo man Salzgitter aus meiner Sicht heraus zumindest mal auch auf die Watchlist nehmen sollte, wenn man sie nicht hatte, weil das natürlich ein ganz interessanter Case ist, der sich dort momentan auftut und der ganz spannend ist. Ja. Nächstes Unternehmen, Ubisoft. Auch ein Unternehmen jetzt nicht so stark gehandelt, aber zumindest mal was ganz spannend ist, hier laufen nämlich tatsächlich seit einigen Tagen oder Wochen bereits schon Spekulationen, dass der Großaktionär Tencent Holdings sich bei Ubisoft hier noch mehr einkaufen könnte, beziehungsweise das ganze Unternehmen von der Börse nehmen könnte, und laut Insidern, also Brancheninsidern, wie es immer so schon heißt, sollen also hier verschiedene Berater damit beauftragt sein, etwaige Optionen auszuloten, wie man das Unternehmen von der Börse nehmen könnte. Wobei ich ganz klar sage, also ich denke, das ist tatsächlich erst noch eine Spekulation. Ubisoft, ein französisches Softwareunternehmen aus dem Bereich Gaming, hat eine riesig große Bibliothek an Spielen in vielen Bereichen, sehr gut verankert, auch oft bekannt und viel bekannt bei den entsprechenden Anwendern und Usern. Also Assassin's Creed zum Beispiel kommt aus dem Hause Ubisoft, und dahingehend natürlich ein Unternehmen, was einfach im Fokus steht. Und jetzt ist eben Tencent, die ja bereits schon auch an Ubisoft beteiligt war, die sind jetzt also stärker in den Fokus gerückt. Jetzt nimmt man also an, dass Ubisoft eventuell in Erwägung ziehen könnte, sich mit dem Großaktionär eher enger zusammenzutun. Tencent hält bereits 9,2% der Stimmen und hat durch eine Beteiligung mit der Gründerfamilie zusammen nochmal 20,5% unter Kontrolle, unter den Fittichen. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist so ein bisschen der Impuls gewesen, ob jetzt die Notwendigkeit und das Aufkommen dieser Übernahmespekulation dadurch zustande gekommen ist, dass eben ein anderes Private Equity Unternehmen an die Tür geklopft hat und gesagt hat, hey, hier, wir haben Interesse, euch zu übernehmen. Das wurde nämlich tatsächlich auch nochmal in die Waagschale geworfen. Und hier sind namentlich Firmen wie Blackstone und KKR genannt worden, die wohl in der Vergangenheit mehrfach Kaufinteresse geäußert haben. Und da kann natürlich dann sein, dass Ubisoft sagt, oh, okay, wir wollen halt keine Private Equity Firma in diesem reinsten Sinne haben, sondern wir wollen dann im Endeffekt sehen, dass wir eben unser Geschäft weiter oder beziehungsweise wieder auf die Spur bringen können mit jemandem, der das Geschäft auch wirklich versteht. Und Tencent Holding, ihr kennt das Unternehmen, vielleicht ist natürlich auch ein Unternehmen, was bereits schon viele Beteiligungen auch an anderen Software- und Gaming-Firmen hat, also ein chinesisches Unternehmen, was in diesem Bereich auch ganz stark und gut aufgestellt ist und wo man einfach davon ausgehen kann, dass wenn natürlich hier diese strategische Beteiligung einfach angegangen wird, dass dann auch erstmal so ein bisschen Ruhe ist, um eben die Ubisoft insgesamt wieder auf Kurs zu bringen. Aber zumindest mal ein interessanter Impuls, eine interessante Nachricht, die sich da ergeben hatte und wo man einfach sehen kann, dass Ubisoft natürlich jetzt auch nochmal ordentlich Dynamik und ordentlichen Druck insgesamt bekommt, beziehungsweise das Management hier eben sich neu zu strukturieren, neu aufzustellen und dahingehend dann eben auch einen Mehrwert für die Aktionäre zu bringen. So, damit bin ich durch mit Teil 2. Ihr merkt schon, der Podcast heute etwas kürzer. Das hat natürlich auch damit zu tun, weil man einfach ja die Zulagen beziehungsweise dann natürlich auch das Zwiegespräch mit Dirk heute fehlt und demzufolge komme ich hier relativ schnell durch. Ich komme auch gleich zu Teil 3. Da gibt es nämlich die Vorausschau für die kommende Woche auf der mikro- und makroökonomischen Seite und ihr könnt gespannt sein, sind tatsächlich ein paar interessante Impulse dabei. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid in Teil 3 und jetzt geht es natürlich um die mikro- und makroökonomischen Daten für die kommende Woche. Das heißt also ab dem 11.11.2024, was für eine Schnapszahl, Beginn des Faschings bzw. Karnevals. Und ja, ich hoffe nicht an den Börsen, aber zumindest mal bei den Unternehmen geht hier auch so ein bisschen der Punk ab, in Teilen zumindest. Also es gibt viele, viele japanische Unternehmen, die auch in der kommenden Woche melden werden. Das ist mir bereits schon auch in dieser Woche aufgefallen, dass da so richtig Drive reinkommen. Also wir werden Isuzu Motor zum Beispiel am Montag sehen. Wir bekommen eine Bridgestone mit entsprechenden Zahlen, die vorgelegt werden. Wir bekommen aber am Montag auch die Hannover Rück, also auch ganz wichtig, die DAX-Unternehmen hier dabei. Wir kommen aus der zweiten bzw. dritten Reihe, dann eine QBeyond, eine Salzgitter. Natürlich auch ganz spannend, gerade mit Blickrichtung auf hier aus Teil 2 erwähnten Übernahmebestrebungen. Da kann man mal sehen, wie die Situation insgesamt ist. Also am Montag von dahin gehen Stabilus noch, die mit Zahlen kommen. Am Dienstag wird dann die 1&1 AG die Zahlen vorlegen, 3U Holding. Wir bekommen die AstraZeneca mit Zahlen, die Bauer AG. Bayer wird mit Zahlen am Dienstag kommen, also auch nicht gerade ganz unwesentlich und nicht unbedingt unspannend. Eine Gramma AG wird Zahlen vorlegen. Aus Amerika kommen noch eine Home Depot. Aus Deutschland die Infineon mit Zahlen. Die Indus wird vorlegen. Wir bekommen Ionos und Jenoptik mit Zahlen. Jungheinrich ebenfalls am 12. Also auch das ganz interessant. Eine Lifehight wird Zahlen vorlegen. Medion AG und Medios. OHB, Paragon wird Zahlen vorlegen, PVA, Tepler, also viele Unternehmen aus der zweiten Reihe, auch eine SAF Holland wird Zahlen vorlegen, wir bekommen aus Japan zum Beispiel auch Shimizu und eine Showa Denko, Softbank, auch ganz interessant, die große Beteiligungsgesellschaft aus Japan, die ja zum Beispiel eine Arm Holding als Beteiligung hat, wird am 12. die Zahlen präsentieren, wir bekommen eine Sixt, den Autovermieter, bin ich auch gespannt, wir bekommen The Mosaic Company, also sprich aus dem Düngemittelsektor. Wir bekommen Trend Micro, United Internet am 12. Verbio wird Zahlen vorlegen. Vodafone, auch ganz interessant, der britische, beziehungsweise dann eben doch der britische Mobilfunkbetreiber. Wir bekommen am Mittwoch dann die ABN AMRO mit Zahlen. Allianz wird, Auto, wird Zahlen vorlegen. Auto 1, das war schon der freudsche Versprecher, ebenfalls mit Zahlen. Wir haben demzufolge am Mittwoch die Cisco am 13. Copart wird Zahlen vorlegen, Encarvis, gut, die werden jetzt nicht mehr so große Rolle spielen, aber Heidelberger Druckmaschinen zum Beispiel eben, Hypoport mit Zahlen am Mittwoch, da weiß ich auch oder beziehungsweise kam ich dran in Sinn, dass da viele von euch teilweise in diesen zweiten oder Drittlistenwerten da involviert sind. Wir bekommen eine RWE am 13., Siemens Energy kommt mit Zahlen. Wir sehen eine SSE, den schottischen bzw. englischen Netzbetreiber. Ströer wird am 13. Zahlen vorlegen. TAG Immobilien, auch vielleicht gar nicht mal so unspannend, nachdem Vonovia und LEG bereits Zahlen vorgelegt hat. Jetzt also auch eine TAG mit Zahlen. Wir bekommen am Donnerstag die 3i, die Adesso. Allgeier wird mit Zahlen aufwarten. Wir bekommen eine Aumann am 14. mit Zahlen. Die BayWa wird auch Zahlen vorlegen, was auch ganz spannend ist. Da sind ja auch viele Fragen zugewiesen. Deutsche Euroshop, Deutsche Telekom am 14., sprich am Donnerstag. Der Energiekontor First Sensor wird Zahlen vorlegen. Geely aus Japan, ganz wichtig, am 14. ebenfalls. Eine Grenke am 14. Hapag-Lloyd wird am 14. Zahlen vorlegen. Die Hamburger Hafen Logistik HLA ebenfalls mit Zahlen. JD.com am 14. mit Zahlen. Die Merck KGaA, also die deutsche Merck MLP mit Zahlen. Nagaro SE mit Zahlen am 14. Wir bekommen die Siemens AG am 14. mit Zahlen. SMA Solar dürfte auch ganz spannend sein. Ebenfalls mit Zahlen am 14. Eine Uzinus, eine Voltabox und eine Wacker Neuson. Plus die Walt Disney mit Zahlen. Und aus Japan die Yokohama. Am Freitag, sprich in einer Woche, haben wir dann die Alibaba. Da werden viele drauf schauen. Sollte man auf jeden Fall auch mit im Fokus haben. Land Securities ebenfalls ganz spannend. Und ich denke, das sind zumindest mal die Unternehmen, die ich so ein bisschen auf der Watchlist habe, beziehungsweise wo ich in der nächsten Woche natürlich drauf schauen werde, wie sich dort die entsprechende Gewinnsituation darstellt. Kommen wir auf die makroökonomische Seite. Da dürfte zumindest mal am Dienstag das harmonisierte oder der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland in Auge schießen. Dann gibt es die ZDW-Umfrage über die Konjunkturerwartung, aktuelle Lage und die Aussicht. Wir bekommen einen Redebeitrag von Patrick Harker, dem US-Notenbankmitglied und Gouverneur, am Dienstag. Das ist immer ganz spannend, weil man sozusagen ja nach der Notenbank-Sitzung, also sprich jetzt gestern, dann auch mal die Möglichkeit hat, wie so die einzelnen Mitglieder da wirklich auch drauf sind, wie die abgestimmt haben. Und das kann man immer so ein bisschen durch diese Zwischensätze oder Zwischentöne auch ganz gut mitkriegen. Natürlich kriegt man das dann in den Dotplots entsprechend bei den Notenbankprotokollen, die veröffentlicht werden. Aber so eine Redebeiträge natürlich auch mal ganz spannend, weil man da auch dann mitbekommt, was so die Beweggründe dahinter waren. Am Mittwoch aus den USA die Verbraucherpreisindex oder Indizes, die dann eben bekannt gegeben werden, durften auf jeden Fall auf Interesse stoßen. Am Donnerstag gibt es das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone und die Erzeugerpreise aus den USA plus die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Und am Freitag sicherlich ganz spannend, Bruttoinlandsprodukt aus Japan, Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion aus China, Einzelhandelsumsätze aus den USA. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Nur Gott, der New York Empire State Index, den gibt es noch am Freitag entsprechend und die Industrieproduktion für den Monat November, beziehungsweise für den Monat Oktober, an dieser Stelle, genau, werden ebenfalls bekannt gegeben. Also das sind so ein bisschen die Daten, die in der nächsten Woche interessant wären. Man muss ja nicht alle mitschreiben, aber zumindest mal sieht man schon, dass der Datenkalender insgesamt stark ausgedünnt ist. Also wir sind jetzt so ein bisschen eher in der abklingenden Zeit und es könnte tatsächlich sein, dass wir vielleicht nochmal die ein oder anderen unwegbaren Tage, Handelstage haben werden. Das heißt, dass hier und da Gewinne mitgenommen werden, Kursrückgänge erfolgen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich in diesem Jahr nochmal eine Jahresendrallye sehen werden. Das heißt also dann, dass ab Dezember, sprich in vielleicht 3-4 Wochen, sich die Marktstimmung nochmal ändern könnte. Und nach dem stürmischen, beziehungsweise nach stürmischen Herbst hatten wir ja nicht, aber zumindest mal nach dem anstrengenden und spannenden Herbst dann eben auch ein gemütlicher und versöhnlicher Jahresausklang tatsächlich vor dem Weihnachtsbaum, wie auch immer, vor der Silvesterrakete, je nachdem, wie man sehen will, stehen könnte. Ich bedanke mich, dass ihr mir diese 37 Minuten zugehört habt. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst am Wochenende am besten die Börse sein. Am Montag bin ich dann zumindest mal mit dem Starten den Tag morgens auf YouTube wieder da. Werde dann abends bzw. nachmittags das Marktupdate für euch entsprechend vorbereiten und machen und in der nächsten Woche, Freitag, gibt es dann zumindest mal auch wieder dieses Podcast-Format und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.